Willkommen bei Mindful Living. Achtsam essen, klar denken, lebendig fühlen. Wir sprechen über gesundes Essen, das dir gut tut, über positive Gedanken, die dich bestärken und darüber, wie du Achtsamkeit ganz praktisch in dein Leben holst, auch wenn gerade viel los ist bei dir. Hier lernst du besser auf deinen Körper zu hören, mit Essen entspannter umzugehen und ein richtig schönes Gefühl für deinen Körper zu entwickeln. Ich bin Nuria Pape-Hoffmann und ich bin überzeugt, du hast einen Körper, du hast ein Leben. Du verdienst es, dich darin wohlzufühlen. Bist du bereit? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast in den Mindful Living Podcast. Ich habe euch eine Folge versprochen über Ziele, aber bevor wir über Ziele sprechen, mache ich erstmal auf euren Wunsch hin diese Folge. Ihr habt euch von mir gewünscht, ihr habt mir geschrieben, dass ich mal darüber spreche, warum ich selbst in so einer Erschöpfung war, warum ich in so eine Stressfalle gelandet bin, obwohl ich ja selbst Achtsamkeitscoachin bin, obwohl ich selbst Meditationslehrerin bin, mich gesund ernähre, Sport treibe, meditiere. Das klingt ziemlich verrückt, dabei gestresst zu sein, oder? Und ich möchte mit euch teilen, warum ich gestresst war und wie ich wieder aus meinem Loch herausgekommen bin und auch, was ich in Zukunft anders machen möchte, um mich besser zu schützen. Und ich glaube, dass diese Folge wirklich wichtig ist, weil sie viele von euch ansprechen wird. Wir sind so oft gestresst heutzutage. Wir schlafen schlechter und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du Spannungskopfschmerzen hast oder dass du dich in letzter Zeit erschöpft fühlst, müde fühlst, dass du den Eindruck hast, du warst früher viel leistungsfähiger und auch wenn du dich optisch nicht mehr so schön und strahlend fühlst, wenn du manchmal in den Spiegel schaust und dich selbst fragst, wo eigentlich diese strahlende Version von dir ist und warum deine Haut auf einmal so scheckig ist und deine Haare aussehen wie gerupftes Huhn. Für all das gibt es Erklärungen. Und das liegt oft gar nicht daran, dass du irgendwie älter wirst oder dass es dir an Disziplin mangelt oder die du dich gefälligst mal gesünder ernähren solltest, sondern es kann sein, dass es dir geht, so wie es mir im letzten Jahr ging, nämlich dass dein Vagusnerv seit Monaten im Alarmmodus ist. Was das genau bedeutet, was dein Vagusnerv ist, wie dein Vagusnerv deine Gesundheit beeinflusst und wie du dich endlich wieder entspannen kannst, darum geht es in der heutigen Folge. Und diese Folge ist für dich, wenn dein Körper dich manchmal warnt, wenn du vielleicht Schlafstörungen hast, wenn du komisches, unbekanntes Temperaturempfinden hast, wie Kälte oder Schwitzen, wenn du dich erschöpft fühlst, wenn du Verdauungsprobleme hast oder ganz neue Unverträglichkeiten dazukommen, wenn du Entzündungen im Körper spürst, das heißt, du hast öfter mal Erkältungen, dein Immunsystem erholt sich nicht mehr so gut oder es geht dir so wie mir, du bekommst auf einmal Hautprobleme. Die Haut zeigt ja auch ganz deutlich, wenn wir chronische Entzündungen im Körper haben. Wenn du Spannungskopfschmerzen hast, wenn deine Hormone im Chaos sind oder so wie es bei mir dann sogar passiert ist, dass ich Prädiabetes bekommen habe, das sind so Hinweise darauf, dass dein Nervensystem chronisch überlastet sein kann. Natürlich gibt es für gesundheitliche Symptome meistens nicht eine monokausale Erklärung, sondern viele Faktoren, die da hineinspielen. Also natürlich spielt unser Alter eine Rolle für unsere Gesundheit, unsere Genetik, deinen Lebenswandel. Und natürlich brauchst du auch immer ärztlichen Rat bei Symptomen. Das setze ich jetzt einfach voraus, diesen gesunden Menschenverstand. Und gleichzeitig ist es mir so wichtig, über den Vagusnerven zu sprechen, weil da kannst du ganz spannende Erkenntnisse von gewinnen. Es ist so, ich arbeite ja sehr viel mit Mindset. Ich bin davon überzeugt, so wie du denkst, beeinflusst es dein Fühlen. So wie du über eine Sache fühlst, handelst du und mit deinem Handeln schaffst du Resultate. Sprich, wenn du zum Beispiel einen Vortrag auf deine Arbeit halten sollst und du denkst, ich bin damit komplett überfordert, ich kann das gar nicht, dann fühlst du dich natürlich unsicher, dann wirst du diesen Vortrag vielleicht auch mit Zittern in der Stimme halten oder unsicher wirken, wirst deine Kollegen vielleicht nicht überzeugen und dann bestätigt sich dein Gedanke, ja, ich kann das ja nicht und ne, so beeinflussen unsere Gedanken ganz stark, wie wir denken. Während manche Kollegen es vielleicht schaffen, bei kompletter Ahnungslosigkeit maximal kompetent aufzutreten und die überzeugen immer alle. Also manchmal ist es ganz stark Mindset und wir dürfen an unserem Mindset arbeiten. Wir dürfen unsere Gedanken immer wieder achtsam beobachten und hinterfragen und Gedanken weise und neu wählen. Aber was mir in meiner Arbeit als Coachin immer wieder auffällt, ist, dass es auch Situationen gibt, wo Mindset dich nicht weiterbringt. Manchmal spricht dein Körper schneller als dein Kopf. Und du kennst das. Stell dir vor, du hast eine Prüfung und musst auf einmal auf Toilette. Ne? Da hast du vielleicht gar nicht wahrgenommen, dass du Angst hast oder nervös bist, aber dein Körper entscheidet das schon mal für dich. Oder du kennst das vielleicht, das hatte ich neulich, ich bin im Supermarkt unterwegs gewesen und ja, denkte an meine Einkäufe, bin da also ziemlich off guard, habe da jetzt kein Schutzschild oder irgendwas. Und auf einmal steht ein Mensch vor mir, mit dem ich vor Jahren mal ein sehr intensives Erleben hatte. Und das hat mich so aus heiterem Himmel getroffen. Mein Körper wusste vor meinem Kopf, wie ich diese Situation und diesen Menschen einordne. Also mir wurde richtig heiß und mein Puls ging hoch. Und danach dachte ich, wow, was war das denn? Ich fand es eigentlich sehr spannend, wie mein Körper da reagiert hat. Und die Situation für mich eingeordnet hat. All diese Beispiele belegen, dass dein Körper manchmal schneller auf deine Umwelt reagiert, als dein Kopf überhaupt einen Gedanken fassen kann. Dein Körper ist schlau. Und auch wenn du Stresssymptome zeigst, ist das Körpersprache, es ist dein schlauer Körper, der mit dir spricht. Schlafprobleme, Verdauungsprobleme, Angstzustände, all das sind oft automatisch ablaufende Reaktionen unseres Nervensystems. Und ein bisschen von diesem Stress können wir schon ganz gut ab. Stress ist vollkommen normal und natürlich. Aber Stress wird zum Problem, wenn wir permanent unter Spannung stehen. Dieses ständige Angespanntsein, das erschöpft uns und im schlimmsten Fall macht es uns auch krank. Mir ging es im letzten Jahr oft so, dass ich gesagt habe, ey, ich fühle mich so, als hätte ich so ein inneres Erdmännchen in mir. So ein Erdmännchen, das immer auf dem Berg steht und alles bewacht und kontrolliert und die bewegen sich auch schon so leicht irre, diese Tierchen. Stell dir so ein Erdmännchen vor. Das war ich im letzten Jahr. Und jedes kleine Erdmännchen wird glücklicherweise auch mal von der Gruppe abgelöst und darf dann auch mal chillen oder futtern oder spielen, sonst wird's ja krank, das arme Kerlchen. Aber wir selbst sind ja oft so, dass wir uns das gar nicht mehr erlauben. Wir stehen die ganze Zeit in Hab-Acht-Stellung. Wir sind immer rufbereit, in Charge, ständig erreichbar auf dem Handy. Und die Zeiten, in denen wir einfach mal chillen, in Ruhe essen, spielen, herumalbern, wie damals als Zehnjährige, lachen, also richtig aus dem Bauch heraus, die werden oft immer kürzer. Und das bringt mich zu sprechen auf den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist entscheidend dafür, dass du dein inneres Erdmännchen auch mal vom Hügel herunterholst und mal chillen und entspannen lässt und dann auch wieder relaxed bist. Der Vagusnerv ist ein zentraler Nerv in unserem Körper. Vagus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet umherirrend. Und das sagt schon viel über diesen Nerven aus, denn er fließt durch den ganzen Körper und verbindet alle wichtigen Organe. Also unser Nervensystem. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie die Kommandozentrale deines Körpers. Und dieses Nervensystem besteht grob gesagt aus zwei Ebenen. Einmal hast du ein willkürliches Nervensystem und ein autonomes Nervensystem. Das willkürliche Nervensystem hilft dir, um bewusst Dinge anzusteuern. Also du kannst zum Beispiel bewusst jetzt dein Bein bewegen, mach doch mal oder wink mal. Das machst du ganz bewusst. Du kannst auch ganz bewusst sprechen. Und das autonome Nervensystem, das läuft automatisch. Da brauchst du keine innere Zustimmung geben, das macht dein Gehirn für dich. Zum Beispiel atmest du in diesem Moment, du verdaust, dein Herz schlägt, deine Hormone regulieren sich, dein Immunsystem arbeitet gerade fleißig, bekämpft Viren und Bakterien und dein autonomes Nervensystem ist permanent dabei, deinen Körper zu beobachten, abzuscannen und sich an deine Umwelt anzupassen. Und dieses autonome Nervensystem, über das wollen wir heute sprechen, das hat nämlich nochmal zwei Hauptzweige, den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus und Parasympathikus sind wie so ein Team. Jeder hat eine wichtige Rolle und wenn beide stark sind, dann hast du ein perfektes Team in dir drin. Pass auf, erstmal der Sympathikus. Der Sympathikus ist in deinem Körper dafür zuständig, dich auf Kampf, Flucht und Überleben vorzubereiten. Dein Sympathikus sorgt dafür, dass dein Herz schneller schlagen kann, dass deine Atmung flacher wird, dass sich deine Pupillen verengen können, dass deine Verdauung mal heruntergefahren wird, dass sich dein Fokus verengt. Und du merkst schon, wann brauchst du diesen Sympathikus? Natürlich genau dann, wenn eine Gefahr passiert, dann musst du schnell reagieren. Du musst. Und dein Körper bereitet dich hier darauf vor, zu überleben, ohne dass du überhaupt nachdenken musst. Ja? Das Problem besteht halt darin, dass wir in unserer heutigen Welt oft überstimuliert sind, was unseren Sympathikus angeht. Ja, wir leben in einer Welt, in der wir permanent Leistung erwarten, in der wir permanent am Handy erreicht sind, ständig dudelt das Ding, in Klammern, mein Handy ist übrigens immer auf stumm geschaltet, also mich kann man gar nicht so leicht erreichen, weil mich das ehrlich gesagt auch voll nerven würde, wenn das immer klingeln würde. Das ist jedes Mal wie so ein kleiner Sympathikus-Trigger, wenn dein Handy irgendein Geräusch macht. Dieses Gefühl, dass du permanent in Habachtstellung bist, dass du permanent beobachtest, dass du unter Strom stehst und dann kann es dir halt passieren, dass du anfängst schlecht zu schlafen, dass du Kopfschmerzen bekommst, dass dein Nacken sich verhärtet, dass dein Kiefer ganz hart ist, dass du immer mit so einer ganz verhärmten Mimik schon rumläufst und wenn du so permanent unter Strom stehst, dann ist es auch ganz normal, dass deine Nerven so angespannt sind, da reicht dann wirklich einmal ein blödes Wort von deinem Partner oder eine nervige E-Mail und du explodierst innerlich. Innerlich, weil die meisten von uns haben uns ganz gut unter Kontrolle, wir explodieren eben nicht nach außen. Gerade wir Frauen neigen dazu, zu implodieren. Was meine ich mit implodieren? Ich meine damit, wenn du sehr, sehr starke Gefühle hast und du brauchst ein Ventil, dann ist es bei manchen Menschen so, dass sie nach außen explodieren. Du bist zum Beispiel super wütend und jetzt schreist du einen anderen Menschen an. Es kommt alles aus dir raus. Und ich erlebe das oft bei Frauen, dass sie eben sehr, sehr starke Gefühle haben und gelernt haben, diese Gefühle zu beherrschen und eben nicht andere Menschen damit zu belästigen oder anzuschreien. Ist ja auch wirklich nicht der Königsweg. Und was machen wir Frauen? Wir richten die Aggression nach innen. Das kann so aussehen, dass du dich selbst beschimpfst, dass du an dir selbst zweifelst, dass du eine sehr starke innere Kritikerin hast. Und es kann auch ganz metaphorisch sein, dass du implodierst, indem du Essen in dich hineinstopfst. Das sieht dann so aus, dass du Essen in dich hineinstopfst, was dein Körper gar nicht braucht. Und du begräbst deine Gefühle unter diesem Essen. Du musst nicht fühlen, wenn du isst. Du erstickst deine Gefühle unter Essen. Und wir können sogar noch metaphorischer werden. Du unterstickst dein eigenes authentisches Selbst unter einer Fettschicht. Für manche Menschen ist der Körperspeck, den sie am Körper tragen, wie so eine Art Schutzpanzer vor der Welt geworden. Und du darfst lernen, wieder authentisch deine Gefühle wahrzunehmen, achtsam damit umzugehen und dich zu trauen, der authentische Mensch zu sein, der du sein willst, mit all deinen echten Gefühlen, mit deinen echten Bedürfnissen, ohne dass du Essen missbrauchst, um dein wahres Ich darunter zu ersticken. Also, wir dürfen lernen, unsere Gefühle achtsam wahrzunehmen und wir dürfen lernen, auch unseren Körper und seine Reaktionen achtsam wahrzunehmen und empfänglich dafür zu sein, wann unser Nervensystem in Alarmbereitschaft ist. Und wenn ich lerne, das zu beobachten, so ein bisschen von oben zu sehen und zu merken, wow, gerade koche ich hier hoch, dann habe ich die Chance, eine neue Reaktion zu wählen. Das heißt nicht, dass ich dann ab sofort keine Wut mehr spüre in meinem Leben oder keine stressigen Situationen mehr erlebe. Aber ich kann mich selbst von oben sehen und kann mich reflektieren und kann mich fragen, so wie ich da in diesen Momenten reagiere, möchte ich so sein? Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Für mich ist einer der stressigsten Tageszeiten morgens, wenn die Kinder sich zur Schule fertig machen und aus dem Haus sollen. Und alle Mamas und Papas da draußen kennen das, wenn die Uhr tickt und deine kleinen Zwerge, oh ja, die sind halt irgendwo im Phantasialand unterwegs, aber jetzt nicht unbedingt beim Thema Schuhe anziehen, fertig machen und so weiter. Ich merke da richtig, wie es in mir so hochkocht. Und ich denke, Gott, macht euch fertig. Aber ich will sie nicht anschreien. Ich will meine Kinder nicht anschreien. Und ich übe mich darin, mich in solchen Situationen von oben zu beobachten, Verständnis für meine körperliche Reaktion zu haben, mein Sympathikus, der sich hier anspannt in solchen Momenten, der eine Gefahr wittert, die hochgradig individuell natürlich ist. Für mich ist so eine Situation deswegen stressig, Fun Fact am Rande, weil ich eine spanische Mutter habe. Spanier haben ein anderes Zeitgefühl als Deutsche. Ich war als Kind ständig überall zu spät. Und für mich ist das schlimm. Ich will nicht zu spät sein und ich will nicht, dass meine Kinder zu spät sind. Und wenn ich das einfach weiß, dann kann ich verstehen, dass hier mein Nervensystem getriggert ist und eine Reaktion zeigt. Und dann kann ich Verständnis für mich haben und meine Rolle und meine Kinder und kann lernen, achtsam zu handeln, also ruhig zu sprechen. Die Momente vielleicht anders gestalten und. So, Real-Life-Beispiel. Gehen wir weiter zum Parasympathikus. Das ist der Teil deines Nervensystems, der für Ruhe und Regeneration zuständig ist. Und der andere wichtige Player deines autonomen Nervensystems. Die Aufgabe des Parasympathikus lautet, bring mich in Sicherheit. Wenn dein Parasympathikus aktiv ist, dann sorgt er dafür, dass dein Herz langsamer schlägt. Deine Verdauung beruhigt sich, du kannst in Ruhe verdauen. Du kannst deine Zellen reparieren und regenerieren. Da wären wir jetzt beim Stichwort schöne Haut, schöne Haare, dieser Glow, den du haben kannst, wenn es dir gut geht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn es dir gut geht, wenn du zum Beispiel verliebt bist, wie wunderschön du dann aussiehst, ja, dein Parasympathikus sorgt dafür, dass du diesen wunderschönen Glow bekommst. Auch deine Muskeln werden wieder weich. Dein Nacken darf sich entspannen. Dein Atem entspannt sich. Dein Immunsystem läuft auf Vollgas und kann die ganzen Bakterien aus deinem Körper schleusen. Du findest einen tiefen Schlaf. Und du kannst auch mit deinen Gefühlen besser umgehen. Also wenn jetzt Stress in deinem Leben aufkommt, die blöde E-Mail, die SMS, dein Partner sagt irgendwas, was dir nicht passt, dann bist du damit gleichmütig und relaxed. Du kannst das verarbeiten, du bist resilient. Und du fühlst dich mit anderen Menschen und vor allem mit dir selbst verbunden. Der Parasympathikus bringt dich in diesen Flow-Zustand, in dem du sicher, verbunden und geborgen bist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn wir über den Vagusnerv sprechen. Der Vagusnerv ist die Hauptverbindung deines parasympathischen Systems. Das ist also die Hauptverbindung des Nervens, der dich ruhig, gleichmütig, heile macht. Und du darfst deinen Vagusnerv stärken und trainieren, damit du diese innere Zufriedenheit wiedergewinnst. Für alle, die ein paar Fakten lieben, also ein paar Fakten über deinen Vagusnerv, das ist der längste Hirnnerv in deinem Körper. Er berührt fast jedes wichtige Organ. Er verbindet Gehirn, Herz, Lunge, Darm, Kehlkopf, Immunsystem miteinander. Und das ist sozusagen wie so eine Datenautobahn in deinem Körper. Und zwar, jetzt kommt's, es ist die Datenautobahn für Sicherheit, für Geborgenheit, für inneren Frieden. Schön, oder? Eine so schöne Autobahn, Die wollen wir natürlich hegen und pflegen, auf dass die guten Gefühle fließen. Ja, was ist jetzt das Problem, wenn dein Sympathikus dominant ist? Also nicht der schöne, gechillte Parasympathikus, sondern der angespannte Sympathikus. Das Problem ist ja nicht der Stress an sich. So ein bisschen Stress ist gesund, sonst würden wir uns alle zu Tode langweilen, wollen wir auch nicht. Das Problem ist chronischer Stress ohne Moment der Rückkehr in Sicherheit. Es gibt Studien, die eindeutig belegen, Dauerstress hält den Sympathikus aktiv, der Parasympathikus kommt überhaupt nicht mehr zum Zug und jetzt passiert Folgendes. Entzündungsprozesse steigen, Insulinsensitivität sinkt, Verdauung wird instabil. Und das erklärt wissenschaftlich, warum es Zusammenhänge gibt zwischen Stress und Entzündung. Ja, wenn du Stress hast, dann leidet dein Immunsystem, dann wirst du schneller krank. Deine Haut wird schlechter. Ja, die Haut zeigt immer sehr schnell, ob wir entzündliche Vorgänge im Körper haben. Stress steht im Zusammenhang mit dem Reizdarmsyndrom und mit Verdauungsproblemen. Stress steht im Zusammenhang mit Prädiabetes. Stress steht im Zusammenhang mit Erschöpfung und Schlafproblemen. Und Stress führt auch zu dem Gefühl von, hey, das bin doch nicht ich gerade. So kenne ich mich gar nicht. Wo ist der leistungsfähige Mensch, in der ich mal war? Oder auch, so mag ich mich gar nicht. Menschen, die von Kind an unter Stress standen, vielleicht auch Traumata erlebt haben, haben oft ein mangelndes Selbstwertgefühl. Sie können sich selbst nicht leiden. Und dieses mangelnde Selbstwertgefühl, das ja, äußert sich dann halt in vielen Symptomatiken wie Essstörungen, wie Depressionen und. Dein Körper, der von deinem Sympathikus gesteuert wird, priorisiert dein Überleben. Und dein Körper macht hier wirklich nur seinen Job. Dein Körper gibt sein Allerbestes. Dein Körper will, dass du überlebst. Darum spannt dich dein Körper an. Darum nimmt dein Muskeltonus zu und du wirst so steif. Darum wirst du so hart innerlich. Und alles andere, die Entspannung, die Freude, der Genuss am Leben, sind unwichtig, wenn es um dein Überleben geht. Wissenschaftler sprechen ja vom Kampf- oder Fluchtmodus, in dem wir uns befinden, wenn wir stark unter Stress sind. Neue Studien nennen immer auch noch einen dritten Modus, das ist der Freeze-Modus. Das ist dieser Modus, in dem du erstarrst. Denn neben Kampf oder Flucht gibt es noch oft dieses Phänomen, das oft übersehen wird, wir erstarren. Und wir erstarren immer genau dann, wenn Kampf gar nicht möglich ist und wenn Flucht nicht möglich ist, wenn wir komplett hilflos sind. Dann schaltet das Nervensystem in eine Art Energiesparmodus und wir werden jetzt erschöpft, wir werden benommen, wir stumpfen emotional ab, wir haben Entscheidungsschwierigkeiten und es entsteht dieser Eindruck von, ja, ich funktioniere irgendwie, ich halte meinen Alltag durch, aber ich fühle nichts dabei. Das klingt jetzt krass, aber ich bin sicher, du kennst das in Zügen auch aus deinem Leben. Ich hatte das im letzten Jahr, als ich gemerkt habe, mir geht irgendwie gerade die Passion verloren. Ich bin von Natur aus sehr optimistisch, sehr lebensfroh und habe super viel Motivation. Das ist so mein normaler Modus. Und letztes Jahr, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich wollte nicht mehr. Ich hatte nicht mehr so Spaß am Arbeiten, was wirklich untypisch für mich ist, weil ich liebe Arbeiten. Ich hatte nicht mehr so Spaß, Bücher zu lesen für den Podcast. Also normalerweise, du solltest meinen Buchstapel auf dem Nachttisch sehen. Ich habe so eine Mini-Bibliothek hier. Könnt alle mal zu mir kommen. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Büchern. Ich lese so gerne und ich hatte auch da einfach keinen Bock mehr. Und das ist bei mir immer so ein Indiz für, wenn ich die Lust verliere, dann ist irgendwas faul im Staate Dänemark. Und ich habe mich da manchmal auch gefragt, sag mal, werde ich gerade depressiv oder was? Oder werde ich einfach alt? Sind es die Wechseljahre, die jetzt einsetzen? Was ist da mit mir los? Und als ich mich dann mit dem Vagusnerven beschäftigt habe, habe ich gemerkt, nein, das ist keine Depression im klassischen Sinne. Das wusste ich sowieso, dass es nicht ist. Es war einfach nur mein Nervensystem, das mich beschützen wollte. Dieser Freeze-Zustand, der wird über den Vagusnerv gesteuert und führt eben zu dieser emotionalen Abstumpfung und dieser Lustlosigkeit, diesem einfach nur noch funktionieren. Aber Spaß ist anders. Und ich bin so dafür, dass wir uns alle Spaß und Lebensfreude in unser Leben zurückholen. Und gerade diese Generation in der Mitte des Lebens, wir dürfen ein bisschen aufpassen, nicht so sehr in diesen Hustle-Modus zu geraten, dass wir einfach nur noch funktionieren, funktionieren, funktionieren. Vielleicht hast du kleine Kinder oder du hast pflegebedürftige Eltern. Dein Job wird immer fordernder, was ja auch cool ist, weil du hast mittlerweile Erfahrung. Du hast mittlerweile das Lebensalter und die Stamina, um auch vielleicht eine Führungsposition zu übernehmen oder Verantwortung zu übernehmen. Sei es im Job, sei es für andere Menschen, sei es was auch immer du tust. Bitte, tu das weiterhin. Du kannst es, wenn nicht du, wer sonst? Mach es, geh raus in die Welt. Aber du darfst halt auch aufpassen, dass du dich dabei nicht verlierst und dass du nicht nur funktionierst, sondern auch lebst. So, du hast jetzt gelernt, warum der Vagusnerv so wichtig ist und wie der Vagusnerv deine Gesundheit beeinflusst. Kommen wir mal zur Lösung. Wie kannst du deinen Vagusnerv entspannen? Und bevor ich jetzt sage, ach, atme einfach tiefer, meditier mal, das ist alles oft so gut gemeint und schön gesagt, aber es hilft Menschen, die sehr angespannt sind, oft nicht weiter. Warum? Wenn du mit einem angespannten Vagusnerv jetzt einfach nur versuchst zu meditieren oder tief zu atmen, dann spürst du vielleicht eine innere Unruhe in dir und du denkst, boah, ich schaff das gar nicht, ich komme noch nicht mal runter, weil du versuchst, die Augen zu schließen, du versuchst zu meditieren und was macht dein Kopf? Der fängt jetzt erst so richtig an zu rasen mit Sorgen und mit Gedanken und mit einer inneren Unruhe. Vielleicht hast du auch gar nicht Sorgen, sondern es ist eher so ein inneres Drängen wie, nimm dein Handy in die Hand, check mal dein WhatsApp oder Instagram oder, ach ja, die Spülmaschine muss noch angestellt werden oder irgendwas in dir, was dich unruhig macht und was dich wieder auf die Beine bringt. Und das kann ich dir ganz genau erklären, woher das kommt. Das ist nämlich dein Nervensystem, das ganz, ganz lange wachsam war und für das diese plötzliche Stille jetzt ungewohnt ist. Denk nochmal an das Erdmännchen. Stell dir vor, du warst über Jahre lang Häuptling Erdmännchen, du standest auf diesem Hügel, es war dein Job, die Truppe zu beschützen und jetzt zerrt dich da jemand runter und sagt, komm, hier, mach mal ein bisschen Piano. Das kannst du am Anfang gar nicht. Das fühlt sich instabil und ja, vielleicht sogar leer oder bedrohlich an. Und wenn es dir so geht, dann ist das kein mentaler Fehler, sondern das ist ganz normale Neurobiologie. Dein Körper scannt weiterhin nach Gefahr. Das Erdmännchen in dir will aufpassen. Ein Teil in dir denkt, das ist hier ein Job um Leben und Tod. Und du bist selbst noch in diesem Alarmmodus, selbst wenn die Gefahr schon längst vorbei ist. Was hilft dir also, fernab von Meditation? Und ich schicke jetzt schon vorweg, ich bin ein riesen Fan von Atmen und Meditieren, aber du darfst noch ein paar andere Dinge berücksichtigen. Erstens mal, du darfst dir selbst die Botschaft geben, ich bin sicher. Ich bin sicher. Auf so einer ganz tiefen Urebene darf dein Körper wieder spüren, dass du sicher bist. Erst wenn du dich wieder sicher fühlst, ist Regulation möglich. Erst dann kann sich dein Atem wieder weiten, dein Brustkorb weiten, deine Lungenflügel weiten, dein Herzschlag sich beruhigen. Erst dann kannst du deine Wahrnehmung wieder öffnen. Und da reicht es oft nicht, einfach nur positiv zu denken, weil dein Körper glaubt deinem Kopf nicht. Wenn du einfach nur sagst, ja, ich bin sicher, so wie eine Affirmation, ja, dann sagt dein Körper, Moment mal, stimmt nicht. Inneres Erdmännchen sagt, stimmt nicht, ich bin bedroht, ich kann mich nicht entspannen. Dein Körper reagiert nicht nur auf Worte, sondern auch auf innere Erfahrung. Und gerade wenn du oft grübelst, wenn du Sorgen hast oder wenn du vielleicht aus deiner Kindheit noch Traumata mitbringst, dann brauchst du ein ganz, ganz, ganz tiefes Gefühl von, ich bin gehalten, ich bin sicher. Manchmal ist Angst viel mehr als ein Gedanke. Es ist ein Gefühl, das sich unser Körper tief, tief, tief eingeprägt und abgespeichert hat. Es ist ein inneres Auf-Alarm-Sein, das einfach nicht abschaltet. Wenn das Nervensystem nicht zur Ruhe kommt, bleibt dein Körper in ständiger Wachsamkeit. Dann bist du unruhig, du schläfst schlecht, du denkst viel und du fragst dich, was mit dir eigentlich los ist. Dass du noch nicht mal meditieren kannst, dass dein Kopf immer zu rasen scheint, dass du deinen Körper einfach nicht runterfahren kannst, dass sich für dich Kleinigkeiten gerade schon zu viel anfühlen. An der Stelle möchte ich ein paar Worte zu Burnout sagen, weil Burnout entsteht dann, wenn wir schon in diesem Alarmzustand sind und dann immer noch weitermachen, immer noch weitermachen, immer noch weitermachen, wenn wir eben nicht die Notbremse ziehen oder mal Stopp sagen oder Grenzen setzen. Wenn dieser Zustand der unterschwelligen Alarmbereitschaft von dir nicht erkannt wird, da passiert etwas ganz Entscheidendes. Dein Körper kommt nicht mehr von alleine zurück in die Regeneration. Dein autonomes Nervensystem kann dann nicht mehr flexibel pendeln zwischen Sympathikus und Parasympathikus, also zwischen Aktivierung und Ruhe, sondern es bleibt überwiegend im sympathischen Stressmodus. Und am Anfang kannst du das noch handeln. Ja, dann funktionierst du, dann bist du leistungsfähig, du ziehst durch. Aber im Hintergrund laufen Prozesse ab, die dich immer mehr in Richtung Burnout hinziehen. Also erstens, dieser Dauerstress, unter dem du stehst, blockiert deine Regeneration. Im Stresszustand sagt dir dein Körper, okay, alles wie Genuss oder Lebensfreude ist gerade nicht wichtig. Jetzt geht es ums Überleben. Das bedeutet, dein Körper drosselt jetzt die Verdauung. Unwichtig, braucht man nicht zum Überleben. Reparaturprozesse werden zurückgefahren. Brauchst du auch nicht. Brauchst du dich jetzt nicht hier um Zellen reparieren kümmern. Überleben. Dein Immunsystem arbeitet nicht mehr effizient. Und dein Schlaf wird ganz oberflächlich, weil du musst ja jederzeit aufwachen können. Dein Körper lebt jetzt von deinen Reserven. Und klar, das funktioniert eine Zeit lang, aber eben nicht unbegrenzt. Was passiert noch in deinem Körper? Stresshormone werden zum Dauerzustand. Bei anhaltendem Stress schüttest du Cortisol und Adrenalin aus. Das ist auch gut, das ist auch gesund, das ist wichtig, damit du schön high alert bist, damit du in Gefahr funktionierst. Wenn's in deinem Haus brennt, ist es gut, wenn du ganz, ganz schnell den Feuerlöscher findest und das Feuer löschst, okay? Wichtig. Aber wenn du permanent von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin getrieben wirst, dann entstehen in deinem Körper Entzündungen, dann wird deine Insulinresistenz erhöht, dann hast du Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus, dann bist du super leicht reizbar. Und dein Körper ist halt ständig auf Sendung. Drittens, was passiert, wenn es jetzt immer noch weitergeht? Du hältst immer noch nicht inne. Dann zieht irgendwann dein Körper die Notbremse. Irgendwann merkt dein System, okay, ich halte es nicht mehr aus. Und dann passiert etwas, das viele als Burnout erleben. Der Körper fährt die Energie herunter. Burnout wird oft auch als Erschöpfungsdepression bezeichnet. Und Erschöpfungsdepression ist so ein schön bildhaftes Wort, was es erklärt. Du bist so erschöpft, dass du dich depressiv fühlst. Und zwar nicht aus Schwäche, du bist ein sehr starker, leistungsfähiger Mensch, sondern aus Schutz. Dein Nervensystem beschützt dich jetzt vor dir selbst, vor deinem Leistungsanspruch. Und das zeigt sich dann als eine tiefe Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, emotionale Leere, reduzierte Belastbarkeit und das Gefühl, dass dir selbst einfache Dinge jetzt zu viel werden. Neurobiologisch betrachtet ist Burnout eine Erschöpfung deines Stressregulationssystems. Und warum Willenskraft hier komplett versagt, das kann ich dir auch noch sagen. wenn du einen Burnout hast und jetzt rät dir jemand, ja komm, reiß dich halt mal zusammen oder mach doch mal Urlaub oder denk halt positiv, dann hilft dir das überhaupt nicht weiter, denn das Problem liegt ja nicht in deinem Kopf. Das Problem liegt ja tiefer in deinem Nervensystem. Und ein Nervensystem, das sich nicht sicher fühlt, das kann sich nicht einfach regenerieren, egal wie sehr du das möchtest. Und da brauchst du jetzt keine blöden Kalendersprüche. Du brauchst etwas, was viel tiefer geht. Du brauchst ein Innehalten und mitfühlendes Wahrnehmen, was in deinem Körper, in deiner Seele gerade passiert. Und du brauchst den Mut zu sagen, stopp. Ich brauche jetzt Sicherheit. Echte, spürbare Sicherheit. Und das ist ein ganz wichtiges Learning zur Erschöpfung und Burnout. Burnout ist kein Zeichen dafür, dass du versagt hast. Es ist ein Zeichen dafür, dass du dein Nervensystem zu lange allein gelassen hast, dass dein Nervensystem überlastet wurde und dass dein Körper jetzt wieder spüren darf, dass du sicher bist. Und das ist jetzt dein Job, dass du dir die Unterstützung suchst, jemanden, einen Menschen zum Beispiel, einen Therapeuten, der dich dabei begleitet, wieder in die Sicherheit zu kommen, und zwar in die tief gefühlte Sicherheit in deinem Inneren. In dir ist immer ein Ort, an dem du sicher bist, ein Ort, zu dem du heimkehren kannst, wo du dich hältst. Und ein guter Therapeut führt dich zu diesem Ort der inneren Sicherheit. Wichtig, Burnout ist eine Erschöpfungsdepression, also das ist etwas, wofür es auch eine klinische Diagnose gibt, und da brauchst du medizinischen oder psychotherapeutischen Rat. Ich bin Coachin, ich arbeite mit gesunden Menschen zusammen, das heißt, ich kann dir super gut dabei helfen, wenn du erschöpft bist, ja, und unterstütze dich dabei. Ich kann dir zeigen, wie du achtsam auf deinen Körper hörst und in Heilung eintrittst, im Sinne von, dass du die Beziehung zu deinem Körper heilst, dass du die Beziehung zu deinem Essverhalten heilst. Da bin ich die richtige Frau für. Wenn du wirklich therapeutischen oder medizinischen Zuspruch brauchst, dann wende dich bitte an einen Psychotherapeuten oder Arzt. Disclaimer vorweg. So, und dann möchte ich gerne meine wichtigste Erkenntnis aus dem letzten Jahr mit dir teilen und damit auch sagen, wie du dein Nervensystem beruhigen kannst. Also was habe ich aus dem Ganzen gelernt? Ich hatte jetzt keinen Burnout, ne? Aber ich habe halt gemerkt, krass, ich bin nicht mehr die Alte und ich habe meinen Strahlen verloren und ich habe körperliche Symptome. Und ich brauchte diese Auszeit, um mich selbst wieder zu reflektieren, um mich wieder zu fragen, wer ich sein will, welche Werte ich leben will, darüber habe ich in der letzten Folge ja gesprochen, und wie ich auch Grenzen setzen kann. Und mein wichtigstes Learning an der Stelle ist, du brauchst Auszeiten und du brauchst gesunde Grenzen. Bei mir ist es so, ich liebe es wirklich zu arbeiten und ich liebe es, Leistung zu bringen. Mir macht das Spaß, also ich liebe auch eine gute Challenge und ich bin super passioniert, lebendig, ich liebe Abenteuer, ich lasse mich gerne auf andere Menschen ein, all das. Ich brauche das sogar, um mich lebendig zu fühlen. Da tickt ja jeder anders, aber bei mir ist es so, also Bore-out finde ich auch nicht schön, also vor Langeweile eingehen wie so ein Primel. Und ich darf bei alledem auch darauf achten, mir Auszeiten zu nehmen und Grenzen zu setzen. Und Auszeiten, damit meine ich Momente, in denen ich spiele, in denen ich albern bin, in denen ich herumtolle, in denen ich Quatsch mache. Ich liebe Menschen, mit denen ich lachen kann, mit denen ich albern sein kann. Das tut mir so gut, mal so wieder richtig aus dem Bauch zu lachen. Herrlich. So. Ich liebe es, neue Dinge zu lernen. Und ich darf auch Grenzen setzen. Zum Beispiel habe ich für mich gelernt, dass ich Coaching nur dann machen kann, wenn die Grenzen noch viel klarer definiert sind. Ich kann nicht jederzeit erreichbar sein für meine Klientin. Ich brauche wie jeder andere Mensch auch ein Wochenende und einen Feierabend. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, nur ja, logisch, das sind jetzt hier irgendwie so Basics. Aber frag dich mal selbst, ganz ehrlich, kann es zum Beispiel sein, dass du eigentlich auch nie so einen richtigen Feierabend hast. weil dein Handy ist noch an, dein Chef kann dich ja nicht jederzeit erreichen oder du checkst doch noch mal deine E-Mails. Ich finde, dass so die Grenze zwischen Arbeit und Feierabend seit den 80er, 90er Jahren mit dem Aufkommen des Handys wirklich verschwommen sind. Und es ist eben nicht mehr so, dass wir nach Hause kommen und dann ist es 18 Uhr und dann gibt's Abendessen und dann hast du einen klaren Cut, sondern dein blödes Handy liegt da noch rum. Also ich meine, das Handy hat auch echt viele Vorteile, aber ich habe da mal drüber nachgedacht. Mein Vater hatte eine wichtige oder verantwortungsvolle Position in seiner Firma, aber wenn Herr Pape abends daheim war, da wäre doch niemand drauf gekommen, jetzt die Festnetznummer anzurufen und meinem Vater nochmal irgendwas voll zu texten von der Firma. Das war Feierabend. Und das ist bei unserer Generation heute anders. Und wir dürfen da gut auf uns achten, dass wir selbst die Grenzen setzen, wenn sie nicht klar vorgegeben sind. Es liegt ja an mir und an meiner Verantwortung, dass ich Grenzen setze und diese kläre und mich dann auch selbst im Übrigen dran halte. Und Grenzen setzen ist ein riesen Thema gerade bei uns Frauen. Ich könnte dazu jetzt 10 Podcast-Folgen machen, weil das in jedem meiner Coachings irgendwann aufkommt, dass wir über Grenzen reden und lernen, unsere eigenen Grenzen zu erkennen, vor uns selbst zu definieren. Wo möchte ich denn eigentlich selbst eine Grenze setzen? Das ist ja kein Schulfach an der Schule und das zeigt uns auch niemand. Oft kopieren wir ja andere Menschen. Was haben andere Menschen für ein Grenzensetzverhalten, wie haben das unsere Eltern zum Beispiel gemacht? Also wir reflektieren das gar nicht, wir erkennen das gar nicht. Wir definieren es nicht vor uns selbst und wir definieren es auch nicht vor anderen. So können sich andere gar nicht daran halten. Also wir dürfen anderen Menschen auch gar keinen Vorwurf machen, wenn die unsere Grenzen überschreiten, weil wir haben es ja auch nie geklärt oder ausgesprochen. Und das ist etwas, was wir wirklich lernen dürfen und das kann man ja auch total freundlich und respektvoll machen. Nur wir dürfen diesen Job wirklich machen, weil wenn wir ihn nicht machen, dann werden unsere Grenzen vom Leben bestimmt. Und dann wirst du in einen Fluss des Alltags hineingeworfen und der Fluss treibt dich dorthin, wo der Fluss dich halt hintreibt. Das heißt, wohin dein Alltag dich halt hintreibt und du bist gar nicht mehr die Kapitänin in deinem eigenen Schiff. Also, ich habe für mich als super wichtiges Learning mitgenommen. Ja, ich möchte weiter podcasten, ja, ich möchte weiter coachen, aber es wird nur funktionieren, wenn ich meine Grenzen noch klarer weiß und auch definiere. Und dann, wenn die Grenze dann aber offen ist, dann bin ich auch da, dann bin ich auch präsent, dann steht mein Haus auch offen. Und dann liebe ich auch das Zusammensein mit anderen Menschen, sei es jetzt, dass ich mir Zeit nehme für Freundinnen oder dass ich voll und ganz und präsent da bin für meine Klientin, wenn die vor mir sitzt in einem Zoom-Raum. Ich liebe diese menschliche Verbindung. Ich liebe diesen tiefen, tiefen Austausch. Und der funktioniert dann, wenn ich präsent bin. Und um präsent zu sein, brauche ich ein relaxtes Nervensystem. Ich habe so viele Rollen in meinem Leben, in dem ich stark sein darf, indem ich den Raum für andere Menschen halte und ich finde diese Kraft dafür nur, wenn ich mit mir im Reinen bin. Wenn mein Nervensystem relaxed ist, wenn ich weiß, ich habe diesen Raum der inneren Sicherheit in mir, dann kann ich die Türen auch für andere Menschen öffnen. Und das ist mein Job und meine Arbeit und darum habe ich mich eben ein paar Monate zurückgezogen, weil ich gespürt habe, Nuria, du musst deinen eigenen Raum erstmal wieder säubern. Du musst bei dir selbst putzen, dein Haus ins Reine bringen und dann kannst du auch wieder andere Menschen einladen. Und hier bin ich und freue mich auf euch. Also Learning für dich, du brauchst Auszeiten und du brauchst Grenzen. Frag dich mal, ob du das jemals für dich klar definiert hast, wo deine Grenzen sind und ob du die auch nach außen kommuniziert hast. Wertschätzend und achtsam natürlich. Zweite Erkenntnis, wer bei Stress nicht explodiert, der implodiert. Stress macht etwas mit deinem Nervensystem. Es spannt deine Nerven an. Stell dir vor, du hast eine Violine und die Saiten der Violine sind viel zu straff gespannt. Wenn du jetzt auf dieser Violine spielen möchtest, kommen überhaupt keine schönen Töne raus, sondern die Saite reißt. Und das passiert mit deinen Nerven. Wenn deine Nerven zu sehr unter Anspannung sind, dann explodiert dir irgendwann die Zündschnur oder du implodierst. Und wenn du implodierst, dann neigst du zu harscher Selbstkritik, zu Grübeleien, zu Selbstzweifeln, vielleicht verkriechst du dich und vielleicht greifst du auch zu Essen, um den Stress in deinem Inneren unter Schokolade, Chips oder was auch immer zu begraben. Also sei achtsam für deinen Stress, sei achtsam für deine Gefühle. Und in der Achtsamkeitspraxis machen wir das so, ich habe es vorhin beschrieben, dass wir den inneren Beobachter in uns aktivieren. Das heißt, wir zoomen aus der Stresssituation ein bisschen raus, wie so eine Kameraperspektive. Du zoomst dich raus, du siehst dich von oben und kannst aus dieser Beobachterrolle heraus neue, achtsame, wohltuende Entscheidungen treffen. Und dann musst du weder explodieren noch implodieren, sondern dann bist du wieder auf einer klaren Bewusstseinsebene, in der du entscheidest und dir das Leben erschaffst, das du dir erschaffen möchtest, in dem du der Mensch bist, der du sein willst. Dritter wichtiger Punkt ist, du darfst dein Nervensystem trainieren. Du darfst deinem Nervensystem die tiefe Botschaft mitgeben, ich bin sicher. Ich bin sicher. Dein Vagusnerv braucht dieses Signal der Sicherheit und darf es durch deinen ganzen Körper schicken. Dein Vagusnerv darf dein Herz informieren. Ich bin sicher, Herz. Dein Vagusnerv darf deinen Bauch berühren und darf sagen, Bauch, ich bin sicher. Dein Nervensystem darf deine Lungen berühren und die Lungenflügel weiten lassen, sodass du wieder atmen kannst. Ich bin sicher. Und wenn du dich wieder sicher fühlst, dann wirst du in deinem Inneren wieder weich, du wirst langsamer, du wirst präsenter. Und dann kannst du auch wieder Verbindung und Heilung und inneren Frieden spüren. Und dein Nervensystem kannst du trainieren, zum Beispiel mit Meditation. Ich habe in meinem Meditationskurs Blüh auf explizit Meditationen eingebaut, die dein Körperbewusstsein stärken und die dich zurückführen in diesen Raum der Sicherheit. Und das ist eine Botschaft, die du dir immer wieder geben darfst. Ich bin sicher, ich bin sicher. Da kannst du dein Nervensystem darauf trainieren. Ich sag dazu gleich noch was. Noch eine Erkenntnis, die ich auch letztes Jahr hatte. Dieses Nervensystemtraining, das kann sich am Anfang schwierig anfühlen. Und das ist normal, darauf darfst du eingestellt sein. Lasse zu, dass deine Veränderung ein Prozess des Übens ist und erwarte nicht Perfektion von dir oder diese Verbissenheit, ja, das muss jetzt klappen, verdammt nochmal. Ich meditiere doch jetzt dreimal die Woche und ich mache alles so wie nach Lehrbuch und das klappt einfach nicht. Nee, genau dieser Anspruch macht, dass es nicht klappt. Veränderung deines Nervensystems geschieht dann, wenn du lernst, loszulassen. Lass dich darauf ein, dass du Zeit brauchst für deinen Nervensystem-Reset. Das ist ein Prozess des Übens. Und es geht nicht, dass du sagst, okay, alles klar, ich buche jetzt eine Woche Urlaub und danach bin ich aber gefälligst wieder fit. Und das muss jetzt klappen. Oder ich habe manchmal Coaching-Klienten, bei denen mein Programm nicht funktioniert. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich versuche auch immer, daraus zu lernen. Und ich frage mich nach jeder Kursrunde, wie kann es denn sein, dass ich Kursteilnehmerinnen habe, die so eine krasse Transformation hinlegen, die sich so sehr verändern, die abnehmen, die aufblühen, die mir schreiben, Nuria, dieser Kurs hat mein Leben verändert. Also ich kriege wirklich Nachrichten, das ist so schön. Und dann gibt es aber auch immer pro Kursrunde so 2, 3 Teilnehmerinnen, die sagen, das funktioniert alles nicht. Und mit dem Vagusnerv lässt sich ziemlich gut erklären, warum es bei manchen Teilnehmerinnen einfach nicht funktioniert mit meinem Coaching und mit meinen Meditationen. Das sind meistens die Teilnehmerinnen, die kommen und sagen, ich habe einen bestimmten Zeitpunkt, an dem will ich ein bestimmtes Gewicht abgenommen haben, Punkt. Ich muss zum Beispiel im Oktober in dieses Kleid hineinpassen und ich habe jetzt 6 Wochen Zeit und das muss funktionieren. Mit dieser Einstellung steht dein Nervensystem direkt wieder unter Strom. Dein Vagusnerv ist noch angespannter. Du hast innerlich regelrecht Panik oder Angst und es fällt dir mit einer solchen Einstellung extrem schwer, ein achtsames Mindset zu kultivieren, das da heißt, ich bin Beobachter, ich erforsche, ich bin sanft, ich bin milde. Und was passiert, wenn unser Vagusnerv jetzt so krass unter Spannung steht und ich habe diesen krassen Erfolgsdruck, unter den ich mich selbst gesetzt habe, dann kann ich mich weder auf Übung einlassen, ich kann mich nicht auf Meditation einlassen und dann kommt genau dieses Gefühl auf, hier funktioniert einfach nichts. Also das sind dann auch oft Teilnehmerinnen, die schreiben mir, es funktioniert einfach nichts, nichts funktioniert. Und dann werden die natürlich noch verzweifelter, die Panik wird noch größer, die Anspannung wird noch größer und jetzt sage ich dir noch was, was machen Frauen, die zu mir kommen und ihr Essverhältnis verbessern wollen und mit so viel Druck einsteigen? Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Diese Frauen werden sich abends meistens keinen Brokkoli dünsten und dazu Fisch essen, sondern es sind genau die Frauen, die dann vor lauter Frust und Anspannung und es funktioniert ja doch nicht und das ist so frustrierend, genau diese Frauen überessen sich dann am Abend wieder aus emotionalen Gründen. Und so entsteht ein Teufelskreislauf. Und der einzige Weg, wie du aus diesem Teufelskreislauf aussteigst, ist, dass du dir sagst, ich gehe jetzt in den Frieden. Ich wähle genau das Gegenteil. Ich höre auf mit diesem Kampf. Ja? Selbst mit Gefühl ist die beste Anti-Burnout-Strategie. Du darfst Mitgefühl mit dir selbst haben und du darfst dir Zeit geben und Raum geben für deine Veränderung. Und du darfst diesen ewigen Kampf gegen deinen Körper aufgeben. Das Problem ist ja, dass gerade Menschen mit Essproblemen oft jahrelang gegen ihren Körper gekämpft haben. Ja, du hast dich im Spiegel gesehen, du hast dir hunderte, tausende Male gesagt, was du an dir selbst nicht magst. Du hast Diäten gehalten, du hast gegen dein eigenes Hungersättigungsgefühl angekämpft. Und Kampf ist das Gegenteil von Sicherheit. Was macht Kampf mit deinem Nervensystem? Spätestens nach der heutigen Podcast-Folge kannst du das beantworten. Kampf aktiviert deinen Sympathikus. Kampf sorgt für die krassesten Stressreaktionen in deinem Körper, und zwar alle Organe sind betroffen. Dein Magen, dein Darm, deine Lunge, dein Herz, deine Haut, dein Immunsystem, deine Hormone. Dein Körper braucht Wertschätzung. Und dein Körper braucht dieses tiefe Wissen. Ich bin okay. Ich bin geliebt. Ich passe gut auf mich auf. Ich achte mich selbst. Dein Körper braucht jetzt nicht noch mehr Druck. Dein Körper braucht nicht noch mehr, du musst aber an Datum X in diese Hose hineinpassen. Dein Körper will ausatmen, weich werden, Sanftheit. Heilung beginnt, wenn du aufhörst, gegen deinen Körper zu kämpfen. Heilung beginnt, wenn du sanft wirst mit deinem Körper und sanft mit deinen Symptomen. Heilung beginnt, wenn du nicht noch mehr auf deinen Körper einredest, sondern beginnst zuzuhören. Und wenn du dich darauf einlassen kannst und möchtest, dann kann ich dir wirklich von Herzen meine Kurse empfehlen, mein Mindful-Me-Coaching, wenn es wieder losgeht, und auch mein Blühauf-Meditationskurs. Du brauchst die Bereitschaft, den Frieden mit dir zu schließen und die Bereitschaft, dir einen Raum der Heilung zu eröffnen. Und dann kannst du dich so gut verändern. Du kannst Frieden finden, du kannst Sicherheit finden und du kannst Körperliebe finden. Und all das kannst du lernen und üben. In meinem Blühaufkurs findest du Meditationen zur Wertschätzung deines Körpers. Du heilst die Beziehung zu deinem Körper und wirst erstaunt darüber sein, wie sehr du dich wieder selbst lieben kannst, indem du das Wunder deines Körpers einfach wieder wahrnimmst und feierst. Du findest Meditationen zum Entspannen. Ja, du wirst deinen Atem beruhigen. Damit beruhigst du dein Nervensystem. Du findest ein autogenes Training, mit dem du einen tiefen Zustand der Entspannung herbeiführen kannst. Du findest Meditationen zum entspannten, friedlichen Essen. Auch das beruhigt dein Nervensystem und gleichzeitig heilst du die Beziehung zu deinem Essen. Du findest sogar eine Hormonmeditation, mit der du Oxytocin ausschütten kannst. Und das ist so das Hormon, das uns Geborgenheit schenkt, das sogenannte Kuschelhormon. Und tatsächlich kannst du dieses Hormon selbst in dir herstellen, dich dann ganz selig fühlen. Also Blüh auf ist meine Einladung, wie du dein Nervensystem beruhigen kannst und wie du dir selbst wieder vertrauen kannst. Und für alle Menschen, die sagen, ich bin besonders hippelig oder ich komme jetzt gerade aus einer Phase, in der mein Nervensystem sehr angespannt war, habe ich eine gute Nachricht. Erstens mal kannst du auch im Laufen meditieren. Gerade für Menschen, die sich noch in einem starken Arousal-Zustand befinden, also gerade sehr, sehr innerlich erregt noch sind oder angespannt sind, kann das helfen, dass du am Anfang dich erstmal bewegst, dass du spazieren gehst und dabei die Meditation hörst. Oder es gibt in meinem Meditationskurs auch eine Schüttelmeditation, da schüttelst du mal den ganzen Stress raus. Oder du kannst beim Meditieren eine Akupressurmassage machen. Was ist Akupressurmassage? Bei einer Akupressurmassage legst du dich auf eine Akupressurmatte. Das ist, sieht aus wie eine Yogamatte, aber da sind so kleine Lotusblüten drauf. Die sind so ein bisschen spitz. Wenn du dich da drauf legst, dann passiert etwas ganz Spannendes in deinem Körper. Diese Akupressurspitzen wirken neurophysiologisch. Die wirken auf deinen Vagusnerv. Pass auf. Also durch diese Spitzen bekommst du intensive, gleichmäßige Hautreize. Das lenkt deine Aufmerksamkeit weg vom Grübeln hinein in deinen Körper. Neurologen sprechen hier von einer Bottom-up-Regulation. Also der Körper gibt dem Gehirn das Signal, dass nichts gelöst werden muss. Und das kann dann Grübeln und innere Unruhe deutlich dämpfen. Und mir hilft das auch total, mich auf diese Akupressurmatte zu legen. Das ist der Wahnsinn. Also du spürst am Anfang wirklich so ein leichtes Pieksen und Kribbeln. Das sorgt dann aber dafür, dass du voll in deinen Körper reingehst. Also raus aus diesem Grübeln, raus aus dem Denken, rein in deinen Körper. Und nach nur wenigen Minuten wirst du spüren, dass die Reize nachlassen und eine tiefe Entspannung durch deinen Körper fließt. Wenn du jetzt weiter liegen bleibst und atmest, dann passiert so ein Switch. Der Muskeltonus lässt nach, deine Atmung wird tiefer und der Parasympathikus, also der Vagusnerv, übernimmt. Und viele spüren das dann als so eine Art Runterfahren, manchmal sogar ja, so ein Einschlafen, während wir wach sind. Also der Körper beruhigt sich. Tatsächlich schütten wir bei einer Akupressurmassage auch ganz tolle Neurotransmitter aus. Endorphine, Oxytocin. Und Endorphine wirken schmerzlindernd und beruhigend auf dich. Und Oxytocin, ich sagte es bereits, es ist das Kuschelhormon. Du fühlst dich geborgen und sicher. Und diese beiden Stoffe, Endorphine und Oxytocin, unterstützen die vagale Aktivität. Das heißt, dein Vagusnerv bekommt die Botschaft, ich bin sicher. Und ich wiederhole mich gerne an der Stelle, das ist genau die Message, die dein Vagusnerv braucht. Ich bin sicher. Und durch die Akupressurmassage schaffst du es halt, dass du dir nicht nur diese Worte mitgibst, ich bin sicher, sondern dass dein Körper sie spürt. Also ich kann die Akupressurmatte extrem empfehlen, vor allem wenn du unter Dauerstress stehst oder wenn du ein besonders hippliger Mensch bist, dann bist du vielleicht so ein Typ, der sagt, ja, ich bin oft in meinem Kopf so aktiv, ich kann meinen Körper gar nicht so gut spüren und ich kann den gar nicht so gut entspannen. Und dann brauchst du ein Tool, das dir hilft, eine körperliche Rückmeldung wieder zu spüren, deinen Körper wieder anzuschalten. Ja, manchmal ist der Kopf so krass an und der Körper ist es nicht. Und die Pranamat hilft richtig gut. Du bekommst eine körperliche Rückmeldung, ohne dass du leisten musst, ohne dass du grübeln musst. Und das hilft besonders, wenn du ein sogenannter Kopfmensch bist und wenn körperliche Entspannung für dich gar nicht so gut funktioniert. Also, das sind meine Learnings. Wir brauchen Phasen der Ruhe und des Spielens, des Entspannens. Denk an das Erdmännchen. Hol dein Erdmännchen mal vom Hügel runter und gib ihm auch mal Chillzeit, Spielzeit, Spaßzeit. Setze gesunde Grenzen, das ist so wichtig. Achte darauf, dass du bei Stress weder explodierst noch implodierst, sondern sieh dich mit dem inneren Beobachter von oben. Trainiere dein Nervensystem auf die Botschaft, ich bin sicher. Wenn du ein hibbeliger Mensch bist, versuche Meditation und wag dich mal an bewegte Meditation ran, an Gehmeditation, an eine Schüttelmeditation oder meditiere auf deiner Akupressurmatte. Wie gesagt, ich verlinke dir mal meine Matte, die ich benutze, in den Shownotes. Und Körperliebe ist die beste Anti-Burnout-Strategie. Ja, hör auf, gegen dich zu kämpfen. Gib dir selbst wieder das Gefühl, dass du gut, dass du wertvoll bist und dass dein Körper endlich ausatmen, weich werden, sanft werden darf. Wenn du Lust hast, lerne das gerne mit mir. Ich verlinke dir den Blühaufkurs in den Shownotes und freue mich, dich da bald zu begrüßen. Wenn du Lust hast, kannst du direkt heute starten und dir jetzt deinen Zugang sichern. Und dann begrüße ich dich gleich schon im Kursbereich. Und zum Abschluss möchte ich dir sagen, dein Körper ist so klug. Dein Körper spricht zu dir. Und alle deine Symptome sind Körpersprache und liebenswert. Und wie oft wollen wir diese Symptome wegdrücken? Wir haben keinen Bock auf Kopfschmerzen und wir schimpfen über unseren verspannten Nacken und wir sind frustriert, weil wir nachts nicht mehr schlafen. Wie wäre es, wenn wir mal das Gegenteil machen würden? Wenn wir in die Annahme und in Frieden gehen würden und sagen würden, danke, lieber Körper. Was willst du mich hier lehren? Ich höre dir zu. Ich nehme deine Message an und ich bin achtsam mit mir. Also, meine Liebe, mein Lieber, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich von dir bis zum nächsten Mal mit den Worten: Du hast ein Leben, du hast einen Körper, du verdienst es, dich darin wohlzufühlen. Sei achtsam mit dir, deine Nuria.